Labergebäck.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck. Wie immer mit dabei, ich, Johann Lehners, Musiker und
Philipp Lehners, Schauspieler.
Ah, und wir sind wieder mit einer Standardfolge am Start. Wir haben Themen dabei, der andere weiß noch nicht, was es gibt. Magst du was reinwerfen direkt? Beim letzten Mal habe ich schon wieder vorgelegt.
Hast du vorgelegt beim letzten Mal? Gut,
oh, dann. Dachte ich jetzt. Jetzt bin ich mir wieder unsicher.
Weiß ich nicht. Aber ich kann ja mal, also ich habe so in der groben Vorbereitung auf die Folge, habe ich gedacht, was ist das, was mich gerade. Na, vielleicht fange ich anders an. Oder also es ist bei dem ganzen Chaos und dem ganzen Magengeschwür, was diese Außenwelt da gerade ist, ne? Also die Politik im Land, global und ne, habe ich gedacht, was ist das, was mich gerade triggert? Und das, was mich gerade triggert, sind diese Hanseln, die jetzt dastehen und darüber reden, dass wir den Sozialstaat aber abschaffen müssen, weil den können wir uns nicht mehr leisten. Und jetzt müssen wir aber double down und jetzt müssen wir aber noch, wir müssen einfach noch viel, viel neoliberaler werden und alles ist halt, alles andere ist halt unvernünftig. Und das sind dieselben Hanseln, weswegen wir in der Situation sind, in der wir sind. Und da wollte ich mit dir drüber reden. Weil das auf verschiedenen Ebenen, da habe ich dann auch gleich noch ein paar Sachen zu sagen. Aber über die würde ich gerne mit dir reden. Also über diese ganzen Patrick, mich kotzt deine Armut an, Lindner.
Ja, auch die gesamte, der gesamte nicht rechtsradikale Flügel der AfD.
Na klar.
Die sagen ja auch.
Nein, aber auch die ganzen Firmenchefs, die ganzen CEOs, die ganzen deutschen Unternehmer.
Ja, aber da würde ich direkt einsteigen auf den Punkt. Es sind nämlich zum Glück nicht alle mehr. In meiner Wahrnehmung gibt es durchaus eine signifikante Anzahl von Unternehmern, die sagt, das ist absolut nicht zukunftsfähig, weiter so überneoliberal unterwegs zu sein. Dann wird uns unsere ganze wirtschaftliche Basis wegbrechen.
Ja, das ist aber nicht das, was in der Springer-Presse vertreten ist, was du im Wirtschaftsteil der FAZ lesen kannst.
Das stimmt.
Nichts davon. Das ist alles eiskalt auf Linie Elon Musk. Das ist eiskalt auf der Linie. Und da liegt ja dann auch schon wieder die Absurdität im Argument, ne? In Amerika rennen sie mit demselben Argument rum. Wir müssen jetzt einfach alles vernichten. Wir müssen den Staat eigentlich ganz wegnehmen, und weil hier ist noch viel zu viel Sozialismus in Amerika.
Weil das ja in Argentinien so gut klappt.
Genau, und dann kommen diese Vollidioten da, der Poschert und wie diese Vollidioten von Springer auch noch, Döpfner und diese ganzen Vollhonks, und quatschen ihre Elon-Scheiße nach. Wo man sich so denkt, der deutsche Sozialstaat, der deutsche Staat insgesamt hat mit Amerika überhaupt nichts zu tun, aber die Amerikaner erzählen dasselbe, was ihr hier erzählt. Wieso fällt den Leuten eigentlich nichts mehr auf?
Ja, ich hab in den letzten Wochen viele Gespräche geführt, wo ich Leuten, die dann mir Sachen über die Gesellschaft entgegengebracht haben, gesagt habe, ja, aber das stimmt ja gar nicht, das ist ja in Amerika so, das ist ja hier nicht so. Es ist wirklich genauso, also sowohl bei den wirtschaftsnahen Medien als auch bei den Hanseln, die du gerade angesprochen hast, als auch aber auch in der sonstigen Breite, fällt mir einfach auf, dass die Leute überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was die wirklichen Problemstellungen sind. Ich glaube, deswegen kommt auch der Punkt von, ja, wir müssen nur das machen, was auch gerade die Leute in den USA sagen. Ich meine, da macht's auch keinen Sinn. Ne? Also wir dürfen jetzt nicht sagen, das wäre in den USA sinnvoll, das dann weiter zu liberalisieren und den Staat immer noch weiter abzubauen. Aber hier macht es noch viel weniger Sinn, weil wir ein anderes Staatskonstrukt haben. Weil wir auch, vielleicht bringe ich dazu das an einem Beispiel, was ich sagen will. In einem aktuellen Maurice Höfgen-Video, was ich gesehen habe, bespricht er die letzte Grundsatzdebatte im Bundestag. Und die Weidel-Rede da. Und er sagt dann einfach so Sachen, ja, ja, das ist schön und gut, dass Sie das wollen, Frau Weidel, aber das widerspricht halt unserer Verfassung. Wir haben die Würde des Menschen da drin und deswegen ist die Grundversorgung, die notwendig ist, damit alle Menschen im Land ein würdefähiges Leben führen können, ist nicht verhandelbar. Du kannst den Grundstock des Sozialstaates bei uns nicht abbauen, weil das ist verfassungswidrig. Du müsstest dafür die Verfassung ändern. Das heißt, das ist eine Ebene, die kannst du nicht einfach so als politische Debatte irgendwie führen, ohne zu sagen, damit heben wir die Grundfesten dieser Gesellschaft aus. Wird aber so geführt. Und wenn dann Leute sagen, ja, man muss halt einfach nur gucken, dass man da unten auch noch immer mehr die Sozialabgaben abbaut und so, weil das alles zu hoch wäre, was ja auch gelogen ist, ne? Also die Sozialquote ist 1% höher als 2019.
Ich weiß.
Ist nicht explodiert, das ist einfach gelogen.
Nein, sie nehmen immer die Zahlen und sagen dann immer die Zahlen und stellen die aber nicht in Relation. Also, ne, wenn 50 Milliarden dieser aufgeblasene Sozialstaat, wie viel macht das insgesamt aus? Ach, wir sind 1% da drüber.
Ja, genau, wir waren bei 29%.
Das ist aber nicht das, aber nicht das, was ihr sagt, ne? Das, ne, sondern ihr haut immer nur diese Zahlen raus. Ja, na klar. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, also da ist ja auch da, wo bei mir dann so ein bisschen Verzweiflung schon, also nee, ja, doch, nee, also doch schon auch immer wieder ein Verzweiflungsgefühl kommt. Also erstens lese ich gerade das Buch von Jens Biski, Die Entscheidung, über die letzten Jahre der Weimarer Republik, also 29 bis 34. Also bis zur Ausrufung von Hitler von den Notstandsgesetzen nach dem Reichstagsbrand. Mhm. Und nach dem Wirtschaftscrash 29, also es gibt jetzt einfach, in dem Buch stehen dann so findet man dann so Parallelen zu heute, die einem gar nicht so richtig klar waren, ne? Also das letzte Kabinett eines SPD-Kanzlers, das war das Kabinett Müller, zusammen mit den Vorgängerparteien der Union, bildete die SPD eine Koalition unter Müller. Mhm. Und diese Koalition ist zerbrochen, jetzt nicht über das Rentenpaket oder über das Bürgergeld, sondern über die Arbeitslosenversicherung. Mhm. Weil die konservativen Parteien inzwischen an einen Punkt gebracht worden waren, wo sie auf den Wirtschaftskrise von 29 reagiert haben mit, wir müssen den Sozialstaat abbauen. Ja, was die SPD Parallel, in dieselbe Situation gebracht hat, in der sie jetzt ist, das kann eine sozialdemokratische Partei halt nur bis zu einer gewissen Schmerzgrenze mitmachen und dann nicht mehr.
Ja.
Und das war auch da so. Das ging bis zu einem gewissen Moment und dann ist Müller die SPD weggerannt. Darüber ist dieses letzte Kabinett zusammengebrochen. Und zwar, weil auch die Unternehmer in Deutschland genau in dieses Horn geblasen haben.
Ja, was ich jetzt
gerade... Exakt in dasselbe Horn, ja, in das sie im Moment blasen.
Ja, was ich halt so verrückt daran finde, ist, es ist ganz simpel aufarbeitbar, woran die schwächelnde Wirtschaft gerade liegt. Das ist der Krieg, den Russland angefangen hat.
Ja, das und dass der chinesische Markt zusammengebrochen ist und wir einen durchdrehenden amerikanischen Präsidenten
haben. Ja, aber der Zusammenbruch des chinesischen Marktes ist sogar im Verhältnis ein viel kleinerer Faktor, wenn du dir die Kennzahlen anguckst. Weil die Energieproblematik als erster großer Kriseneinbruch,
ja, ist richtig,
ist viel größer gewesen und dann die große ukrainische Flüchtlingswelle mit Druck auf unseren Arbeitsmarkt und unseren Sozialstaat ist der zweite Punkt. Und dann mit dem russischen Konflikt ausgelöste Handelsproblematik ist der dritte Punkt. Und selbst der chinesische Absatzmarkt ist nicht so entscheidend im Vergleich dazu. Das heißt, das ist leicht zu sehen und auch wirklich, ist nicht eine, man kann da die Kausalität wirklich auch aus den Daten heraus
Ja, man könnte den Leuten auch einfach sagen, Man könnte den Leuten auch einfach sagen, wir müssen in diesem Konflikt den Gürtel halt alle einfach ein bisschen enger schneiden.
Genau. Und das Krasse ist, das ist ja nicht mal so eng. Wir haben noch keine Hyperinflation.
In Wahrheit ist es noch gar nicht so schlimm.
Also genau. Wir haben eine Inflation, die bezogen darauf, dass wir gerade wieder einen ziemlich großen Krieg auf dem Kontinent haben, der an der Schwelle zum Weltkrieg ist, haben wir relativ wenig Inflation. Wir haben Teuerungsraten für die Grundnahrungsmittel, die gehen noch, die sind noch aushaltbar, die kriegst du noch abgefangen mit unserem aktuellen staatlichen Verständnis. Die Wirtschaft kollabiert nicht hin zu einem Crash gerade, wenn nicht die Bubbles bald crashen, ne? Also wenn die KI-Bubble crasht und das, was wir ja schon alles so auch im Podcast besprochen haben. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, erstaunlich, wie stabil wir sind, bezogen auf die Krassheit der Krise gerade.
Ja, auch eben bezogen darauf, wie strategisch schlecht wir aufgestellt waren. Mhm, ja, das ist voll. Der Grund, warum man so wütend wird auf diese Fatzken, die jetzt da oben stehen und die große Fresse machen und jetzt nach dem Staat brüllen und gleichzeitig danach brüllen, dass die Leute, die in den letzten 30 Jahren kein Geld verdient haben, jetzt doch bitte noch weniger Geld verdienen sollen.
Ja, das Krasseste finde ich auch, dass
Leute, die seit 30 Jahren keine Rechte mehr haben, am besten noch weniger Rechte haben sollen.
Das ist das, was mich dabei die ganze Zeit noch am meisten triggert, ist...
Das sind dieselben Leute, behalt den Gedanken, ja, aber ich wollte meinen eben zu Ende bringen, das sind dieselben Leute, die die letzten 30 Jahre jedem, der vor China gewarnt hat, rot-grüne Ideologie vorgeworfen haben.
Ja.
Das sind dieselben Leute, die jedem, der vor Russland und dem russischen Gas gewarnt hat, antideutsche Haltung vorgeworfen haben. Unpatriotisch zu sein, weil der Rest von Europa ja, ne, und Amerika wollen uns ja alle davon abhalten. Weißt du? Dieselben Leute, die dafür gesorgt haben, dass VW sich in die wirtschaftliche Katastrophe gebracht hat, strategisch. Mhm. Und Mercedes und BMW und Audi. Dieselben Leute stehen jetzt da oben und machen große Fresse. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie wütend mich das macht. Ihr seid verantwortlich für die Situation, in der wir sind. Alle Entscheidungen, die ihr in den letzten 30 Jahren gefällt habt, waren katastrophal falsch. Okay. Ihr seid ein Haufen von Nullen. Ihr seid schuld. Und jetzt steht ihr da oben und wollt den anderen für eure Schuld das Geld wegnehmen, damit niemandem auffällt, was für Vollidioten ihr seid.
Genau. Das ist das, was mich triggert. Das ist das, wo ich immer sauer bin, weil die spielen lustig herum, saugen Kapital aus der Gesellschaft und für die Regulation der ganzen Schäden, die sie verursacht haben, da muss dann plötzlich wieder der Staat herhalten und da muss dann sich die Gesellschaft drum kümmern, aber nicht sie selber. Das ist das, was mich am meisten triggert.
Wo nehmen die das Ego her? Also wenn man sich so viel in seinem Leben geirrt hat, wo kommt das Ego her?
Narzisstische Störungen und Profilprobleme, würde ich sagen. Also das können keine gesunden Selbstbilder sein, weil dann müssten die alle hart suizidale Gedanken haben, wenn sie verstehen, was sie der Gesellschaft antun damit. Das ist auch eins der zwei Themen, die ich dabei hatte, wo wir jetzt da landen. Einfach das nochmal das Verständnis, wie viel nur deswegen passiert, weil wir den liberalen Kapitalismus so liberal sein lassen. Das war jetzt hier, wie heißt der nochmal, der Chef von OpenAI?
Ach, so weit merke ich mir nicht.
Ja, jedenfalls der Typ wurde letztens wurde nochmal ein kleiner Interviewausschnitt von ihm bei Böhmermann gezeigt, wo der dann sagt, nö, also ich gehe davon aus, dass so wie wir die Modelle gerade bauen, viele Leute mit Psychosen und Neurosen getriggert werden von den KIs. Da muss die Gesellschaft dann gucken, wie sie damit umgeht und was sie dann dafür neue Wege findet, sowas aufzufangen.
Guck mal, und sowas darf frei rumlaufen.
Genau, und sowas darf nicht nur frei rumlaufen, sowas darf unreguliert in die breite Gesellschaft ein solches Konstrukt wie seine KI hineinwerfen. Das, ja. Mit so einem offenen, menschenverachtenden Zynismus. Und dieser menschenverachtende Zynismus halt bei den, die du jetzt gerade ansprichst, den liberalen Gläubigen. Es ist auch, da ist so viel Menschenverachtung drin. Das triggert mich. So viel unfassbarer Egoismus. Und dann keine Verantwortung. Weißt du, dann null Verantwortungsbewusstsein.
Ja, ich habe irgendwie so ein, ich habe mir so einen Bericht gibt auf Funk macht so ein hat macht irgendwie Wissen ist Macht oder ich weiß nicht Geld für die Welt. Ich habe keine Ahnung wie der heißt. Die machen immer so die so Wirtschafts ist ein Wirtschaftskanal, der irgendwie immer Firmen sich mit Firmen beschäftigt und so. Mhm. Das ist lustigerweise wie vieles jetzt im Internet mehr so auf dem Niveau von Sendung mit der Maus aufgemacht.
Das ist es leider inzwischen fast alles, was kommuniziert wird, ja.
Ne, also man redet der Text mit dem der dann Overtext, mit dem mir das dann alles beschrieben wird und mir die Sachen dann alle erklärt werden, sind jetzt wirklich mehr so auf dem Niveau von Sendung mit der Maus.
Ja,
oder
leider.
Löwenzahn oder so. Das ist Yvonne. Yvonne ist hier. Wenn Yvonne hier essen will, muss Yvonne eine Karte nehmen.
So, ja, ja. Mir ist das aufgefallen bei dem erfolgreichsten Wissenspodcast, Wissen Weekly.
Ja, also würden
wo dann so Sätze kommen, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Intelligenz verminderten Menschen reden oder mit Kindern. Ja,
genau. Also ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich finde das jetzt krass. Mir war das vorher gar nicht so bewusst. So, und solche Sätze dann und so die Art der Wissensvermittlung und so, das ist so. Ja, aber sorry, ich wollte du.
We're going down. Ja. Nee, und die haben Vapiano besprochen.
Ah, ja.
Und ich weiß nicht, wie geläufig den Leuten das ist. Also eine Konzeptgastronomie gewesen, ein Schnellrestaurant, das war das Konzept, das haben die, ursprünglich war das auch wirklich so eine Idee von so eher nerdigen Leuten, also da kamen irgendwie drei aus der Gastronomie und einer kam aus der Wirtschaft.
Mhm.
Und die haben dieses Konzept aufgestellt und haben dann ein Restaurant in Hamburg eröffnet. Das funktioniert halt für die Hörer, die das jetzt nicht kennen sollten. Ich hoffe, ich beschreibe das jetzt richtig. Ich war, glaube ich, einmal in so einem Vapiano.
Ich war da öfter, weil das in der Nähe von unserer Uni war.
Klasse, dann beschreib mal eben das Konzept
beim Vapiano. Ja, du hast das war quasi so der ja, gut, ich mach mal keine Überschrift. Ich beschreibe es erst einmal. Es gab am Anfang Pasta-Stationen und Pizza-Stationen und Salatstationen, wo jeweils ein Laienkoch, der halt vor dir das Gericht frisch zubereitet hat, von dir bekam, was du haben willst. Dann hast du gesagt, ich möchte diese Nudeln mit diesen Zutaten in der Soße. Und dann wurde das die eine Portion vor dir zubereitet. Und dann hast du die von der Station mit zum Tisch genommen. Also ne, Kellner eingespart. Und dann dasselbe konntest du bei der Pizza. Du hast die Pizza bestellt und dann konntest du die selber abholen, damit zum Tisch nehmen. Und genauso wurde der Salat dir so zusammengestellt. Und es ist quasi so ein bisschen das Fastfood-Konzept, was man so von McDonald's und so kennt, aber halt mit dem, was man so als Basis aus dem italienischen Restaurant kennt. Ja, und halt die Idee von, es ist bei den Pasta zumindest und bei der Pizza frisch zubereitet vor deiner Nase. Aber trotzdem, du holst es an der Theke ab, bezahlst und nimmst das Essen selber mit zum Tisch.
Genau, und das war am Anfang, ein sehr erfolgreiches Konzept. Das war lange, galt das als eine der deutschen Start-ups. Hier funktioniert mal was aus Deutschland und so.
Genau, und boomt auch international und so. Ja.
Genau. Hat dann international geboomt, hat dann irgendwie, keine Ahnung was, wie viele Filialen überall auf der Welt gehabt und so und eröffnet und in China und in den USA und viel in Europa, Frankreich, England und so. Genau. Und dann ging das halt los. Also dann kannst du halt zugucken, wie der Kapitalismus eine Idee zerstört. Ja? Weil dann steigen Investoren ein. Dann muss das Unternehmen, ich kürze jetzt überall ab, weil das würde viel zu lange dauern, jetzt diese ganze Geschichte nachzuerzählen. Es steigen Investoren ein, die plötzlich Renditen wollen.
Plötzlich brauchst du Wachstumsmargen.
Erst brauchst du das Geld von den Investoren, dann fordern die Investoren Renditen, die eigentlich nicht mehr zu erbringen sind. Das heißt, du wirst plötzlich zu einem Wachstum gezwungen, um die Renditen zu erbringen, der eigentlich über das vernünftige Maß hinausgeht. Du bereitest ja aber auch effektiven Börsengang vor, ne, um noch mehr Geld aus dem Unternehmen holen zu können.
Und das bei einem Produkt wie jetzt so einer Restaurantkette, die eine eindeutige Marktsättigung hat.
Genau.
Weil du brauchst für diese Art von Essen in dieser Zubereitung brauchst du nur eine gewisse Menge in jeder Stadt.
Genau. Oder anders gesagt, das, was der Kapitalismus und Neoliberalismus, irgendwann haben nur noch Wirtschaftsleute das Sagen gehabt und die haben nur noch Entscheidungen getroffen, die in der Excel-Tabelle gut aussahen, aber natürlich maximal katastrophal waren, bis Vapiano halt weg war.
Ja.
Pleite. Kaputt kapitalisiert. So.
So wie das eigentlich mit allen Sachen passiert, wenn die einen Börsengang machen, auf lange
richtig,
Sicht.
Richtig. Und du guckst dir dann an, wie die Wirtschaftskonzepte da aufgestellt sind, was die dann wollen, wie die versuchen, diese Sachen zu steigern. Und du guckst dir diese ganze Scheiße, die die mit dem Produkt machen, an und denkst dir, stehst davor und denkst dir, wer kommt auf die Idee, dass die Leute, die diese Entscheidungen treffen, gut für dieses Land sind,
oder für die Welt insgesamt.
Oder für die Gesellschaft, oder für die Wirtschaft. Also ja, wer,
für irgendwas.
Wer kann diese Scheiße, und Johann, das sind die Leute, die sind seit 30 Jahren da.
Ich hab damals.
Die sind Chefs in diesem Land, diese Menschen.
Ich habe ja auch BWL in meinem Studium gehabt, also als ein Fach. Also ich habe nicht BWL studiert, sondern bin ja ein Ingenieur, aber ich habe trotzdem BWL genommen im Studium. Und ich habe am Anfang die Frage gestellt, als wenn du dann so die ersten makroökonomischen Sachen und Zusammenhänge machst und dann macht man die lustigen Planspiele und dann machst du dir sowas. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn ich jetzt die Zusammenhänge richtig verstehe, ist das doch so, dass ein Shareholder-Value-Konzept, also die Idee in dem Moment, wo ich sage, über die Wachstumsrate generiere ich eine höhere Rendite für meine Shareholders. Und das heißt, wenn ich die Rendite hochhalte, dann bleiben die da und ich behalte mein Kapital. Ansonsten ziehen die Kapital aus dem Unternehmen ab und dann werde ich pleite gehen.
Ist geil, ne?
Bedeutet ja, dass ich für immer wachsen muss, was nicht geht, weil ein Markt ja eine Sättigung hat. Das heißt, es bedeutet, dass das alles nur eine, ich kann so lange Geld aus dem Markt ziehen, bis ich kollabiere, Nummer ist.
Richtig, ihr brennt das Scheiße ab, bis sie weg ist.
Genau. Und das ist es auch. Das Lustige
war, dass mein Professor dann
gesagt hat, ja, hast du richtig analysiert. Das ist, und diese Idee der neoliberalen Wirtschaft fußt darauf, dass man die ganze Zeit Sachen kaputt macht.
Genau.
Du zerstörst Werte, um selber dich daran zu bereichern.
Und so dann, viel Geld mitzunehmen, wie du kannst.
Genau. Und dann, um das, was dann strukturell für die Gesellschaft wichtig ist, da muss sich dann die Politik und die anderen drum kümmern. Das muss man aus Steuergeldern wieder auch neu aufbauen. Aber du hast währenddessen heuschreckenmäßig alles kaputt gemacht und selber möglichst viel gefressen.
Ja, genau.
Ja. Und das ist so. Und niemand sagt das laut. Und niemand sagt, das ist scheiße, weil wenn man das laut sagt, dann kommen die ganzen FAZ-Leute und sagen, ja gut, aber du bist ja auch linksradikal. Jetzt willst du hier wieder Kommunismus ausrufen.
Nee, eigentlich nur vernünftige Wirtschaftspolitik.
Genau. Nee, will ich gar nicht. Ich will sinnvollen Kapitalismus. Also nicht den Scheiß, den ihr macht. Die Selbstbereicherungs, ich ziehe der Gesellschaft Sachen ab.
Ja, ich ziehe so viel Geld, wie ich irgend kann aus der Scheiße und verbrenne sie damit.
Genau.
Und entziehe damit den Wert, den es für die Gesellschaft möglicherweise mal gehabt hat als Produkt, einfach völlig.
Ja, voll. Das ist ja auch, das ist ja das, was inzwischen alle realisieren, ne? Also zumindest im konkreten Privaten realisieren alle, dass alles schlechter wird. Ne? Die Produkte werden schlechter. Wir haben bei den fast allen Produkten, die wir heute benutzen, den Zenit überschritten. Wir wussten, wir können uns auch alle noch, die wir dabei waren, daran erinnern, wann die Produkte besser waren.
Das ist richtig.
Also ich weiß, wann die Computerbildschirme den Höhepunkt erreicht haben und wann sie danach wieder schlechter wurden. So, ich weiß, wann wir die besten Laptop-Tastaturen hatten und das, was wir jetzt haben. So, weißt du, das ist so, nee, weiß ich noch. War ich dabei. Und ich weiß, wann wir die besseren Glühbirnen hatten. Ich weiß, wann die Drucker aufgehört haben, sinnvolle Patronen da einzubauen. Ne? Das, ja. Man war dabei.
Ich weiß auch noch, als gute Autos gebaut wurden.
Ja.
Ja, ist so.
Ja, genau. Ich weiß auch noch, als Klamotten und Schuhe besser waren.
Ja, ist richtig.
Und das ist ja das Fiese. Die haben das jetzt zu schnell gemacht. die haben das so breit gemacht in der Gesellschaft, dass alles schlechter geworden ist, damit eine höhere Gewinnmarge gemacht werden kann und damit man halt das kapitalistische Spiel weitermachen kann, dass die Leute das inzwischen merken und sauer sind.
Nein.
Das ist doch bei doch.
Johann, das war in Amerika, als ich da drüben war, das war schon Ende der 90er in Amerika so, dass du als Europäer immer vor den Sachen gestanden hast. Und hast dir gedacht, und warum sieht das bei euch alles immer aus wie billiges Barbie-Plastik? Alles in Amerika war schlechter. Ja. Alles war schlechter. Jedes der Produkte. Das Auto hattest immer das Gefühl, du hast gleich die Tür in der Hand, wenn du es zu fest zugeschlagen hast. Alles hat gewackelt. Alles war Plaste. Alles hatte 20 Dinge und du konntest es automatisch aufmachen, aber das Garagentor sah immer so aus, als würde es gleich zusammenfallen. Genau wie die Garage, wenn es zu fest da anpustest. So, ja. Verstehst du? Und wir kommen einfach jetzt dahin.
Das stimmt, aber was ich meine ist, woran es die Leute merken, die ich um mich herum habe, ist, dass ihre Software schlechter wird. Daran merken die es plötzlich selbst. Also zum Beispiel, unglaublich viele Leute wissen und reden darüber, dass Amazon inzwischen nicht mehr benutzbar ist. Das, ne, was ja auch so ist, dass Netflix nicht mehr das ist, was es eigentlich war, dass Spotify nicht mehr funktioniert, dass all ihre Software nicht mehr das ist, von dem sie gedacht haben, dass sie es wäre. Weil sie halt auf dieses Versprechen reingefallen sind, dass das, was die angeboten haben, denn auch so ginge, wie es ginge. Und in den Punkten merken die das alle. Auch genauso bei den ganzen professionellen Softwares, wo jetzt überall Abo-Modelle sind, damit du irgendwie 500.000 Euro zahlst, anstatt die Software einmal zu kaufen. Du wirst halt so offen ausgenommen, dass das sogar der breiten Gesellschaft langsam auffällt. Glaubst du nicht?
Ich glaube nicht, dass wir, ich glaube, wir, es tut mir sehr, so leid, dass diesen Kulturpessimismus so vor mir herzutragen. Ich halte alles, was hier passiert, für maximal unpolitisch und damit undemokratisch. Also auch die Bewegung, die jetzt, klar, das merkst du auch im Internet und so, plötzlich kommen überall so Linke, die Influencer, die versuchen dann dagegen zu halten und so, und es findet irgendwie schon, der Bürgerkrieg findet irgendwie im Internet schon statt, ne? Also auch mit Waffen und mit den Leuten, die sich dann betteln und mit den Leuten, die sich dann matchen und wieder treffen und so, ne? Und sich dann anschreien und der eine disst den anderen und so, und weißt du? Findet im Internet, ist er schon am Laufen. Aber das bleibt alles unpolitisch, ja, weil es inzwischen ja dann, es ab einem irgendeinem Zeitpunkt ernährt sich das Kind ja dann durch sich selber. Also du organisierst dich dann ja nicht in einer Partei, sondern du radikalisierst dich in Angesicht des Feindes, ja. Das ist ja nicht politisch.
Nee, und vor allem
das sind ja nur Frontstellungen, ja.
Vor allem radikalisieren die sich ja nicht. Das Einzige ist, dass sie Peergroups bilden, in denen sie sich in ihrer Blase bestätigen. Das ist ja nicht so, als würden sie tatsächlich agieren.
Ja, doch, in ihrem Kopf agieren sie, klar. Aber das tun die rechten Influencer auch.
Ja, okay, in ihrem Kopf schon, ja. Nee, ich glaube, und das ist, ich hatte jetzt mehrere solche Gespräche mit Leuten, wo wir darüber geredet haben, was eigentlich alles gerade nicht mehr funktioniert und scheiße läuft und so. Und ich merke, dass bei allen, in dem Moment, wo das, was ich dann vorschlage, was man tun muss, unbequem wird, dann eine Lethargie einsetzt von, ja, aber, das will ich jetzt nicht.
Was denn zum Beispiel?
Ja, aus Social Media raus.
Ja, und wenn man heroinabhängig ist, dann kann man schlecht vom Stoff lassen, nicht?
Ne, sowas, das ist ja, oder, ja, aber ich habe ja gar keine Zeit, nicht auch online was zu bestellen. Ich habe ja keine Zeit, zum Geschäft zu gehen. Und wenn ich immer Geld ziehen muss, wann soll ich denn dazu kommen? Und weißt du, also die Sachen.
Ja, klar, weiß ich.
Und dann stehe ich davor und denk so, naja, was heißt ich denke? Ich rede dann ja auch mit vielen darüber und sag so, okay, wenn du jetzt mittags zwischen der Morgens- und der Abendsprobe nach Hause gehst, wie nutzt du die 2 Stunden, die du jetzt dann hast, netto? Und dann fällt den meisten erst dann, wenn man darüber redet, auf, dass sie eigentlich nur digital prokrastiniert haben.
Ja, sehr.
Und dann ist plötzlich gar nichts mehr übrig, sondern nur noch genug Zeit, um schnell das Essen zu machen, was man sich reinzieht und dann wieder zurückgeht.
Genau. Wenn ich da so drüber nachdenke, frage ich mich, wie ich den Tag immer rumkriege.
Wo du gar nicht in Social Media bist.
No.
Genau. Es ist erstaunlich, wie viele Stunden du mehr haben musst.
Habe ich.
Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ständig höre von Leuten um mich herum, wenn ich dann irgendwas sage von, ich habe das und das gelesen oder ich habe das und das gesehen, dann sagen die, wo hast denn du die Zeit her, diese Sachen anzugucken? Und ich denke mir so, nee, die Sachen, die ich, das ist ja das Schlimme, die Sachen, die ich mir angeguckt habe, habe ich eigentlich in dieser Prokrastinierzeit gemacht. Das war, wenn ich mich nicht strukturell mit.
Das war mein Prokrastinieren, ja.
Genau, richtig, mein Prokrastinieren war, ich gucke das YouTube-Video mit von der Debatte und dann gucke ich einmal kurz in das Interview rein und dann so. Und das ist ja keine schöne Prokrastinationszeit. Das ist ja wieder genau dieses Ding von, ja, fuck, jetzt habe ich mich wieder in den Medien verwustet. Was macht ihr denn in der Prokrastinationszeit? Würde mich interessieren.
Ja, frage ich mich auch.
Weil das ist das, was bei mir passiert.
Also ich kann es mir vorstellen, ne?
Ja, nee, klar. Also wenn ich jetzt in der Bahn sitze und dann gucke ich irgendwelchen Jugendlichen dabei zu, wie sie die gesamte Bahnfahrt TikTok-Videos anfangen und nicht mal beenden.
Aber 4 Stunden am Stück, ne?
Ja. Also eine gesamte
4 Stunden am Stück.
Ich sitze immer nicht 4 Stunden am Stück in der Bahn, aber so eine halbe Stunde kann ich dabei zugucken, wie die TikToks-Videos, die selber überhaupt nur 15 Sekunden lang sind, nach 2 Sekunden weiter scrollen auf das nächste. Und das eine ganze halbe Stunde. Was macht das mit dem Hirn? Und halt auch wirklich mit diesem Blick, diesem drogenabhängigen Blick, weißt du? Finde ich gruselig.
Ja, ich finde immer das Gruseligste, was das so mit Kindern macht.
Ja.
Tatsächlich, also die sehen immer so aus, als wären die Zombies.
Ja, also meinst kleine Kinder, die das Handy von den Eltern in die Hand gegeben. Ja, das finde ich monstergruselig.
Die sehen so aus, als wären die in der Sekunde irgendwie Zombies. Die
ja, wirklich, wie ausgeschaltet. Ja, genau. Ja. So glasiger Blick und an der Nadel.
Mhm.
Ja, finde ich auch super gruselig. Das ist auch lustig, ne? Die Sachen, ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon mal darüber gesprochen haben, aber ich hatte ja immer ein riesen Problem damit, wenn ich Eltern um mich herum dabei zugeguckt habe, wie das Kind sie anguckt und die Eltern gucken auf das Telefon. Und du kannst den Kindern im Gesicht angucken, dass sie das als Vernachlässigung empfinden. Das siehst du ganz offen und einfach in der emotionalen, einfach durch einen empathischen Blick da drauf. Und das habe ich dann auch manchmal, wenn das Menschen sind, mit denen ich befreundet bin, auch mal angesprochen, weil ich gesagt habe, das könnt ihr doch nicht machen. Also guck dir mal das Kind an. Also, ne, was soll das denn denken? Dieser Bildschirm macht, dass du dir gar keine Aufmerksamkeit für das Kind hast. Jetzt sind die Untersuchungen raus, dass das auch so ist.
Ja, ich weiß.
Ja. Brauchte man wieder nur 20 Jahre für, aber.
Ja, aber so ist das bei
wissenschaftlich
fundierten
Untersuchungen. Natürlich dauert das so lang, aber es ist halt bitter, dass jetzt kommen die Leute, jetzt kommen ja auch die ersten.
Das konnte
ja keiner ahnen. Also, ich denke mir so, doch.
Jetzt kommen auch die Ergebnisse, was es da ja tatsächlich psychisch mit den Leuten macht. So, also ja. jetzt gehen sie so passiv, aggressiv, Aggressionen ablenkend auf ihre Kinder los. Wir müssen es verbieten für unsere Kinder und Jugendlichen. Ja, und damit ihr weiter an der Nadel hängen könnt, ihr Pappnasen, oder was? Meinst du, was das mit deinem Hirn macht?
Ja. Aber das streift den. Ich glaube, beide Themen streifen den zweiten Punkt, den ich noch mitgebracht hatte.
Auch raus.
Und zwar, ich hatte den Spruch dir gegenüber schon mal angesprochen, in einem YouTube-Video fiel dieser Spruch von einer Dame, die jemanden interviewt hat, die sagte, sie hätte in einem anderen Video gehört, diesen schönen Satz. Community comes at the cost of convenience.
Was?
Ja.
Was?
Also, eine Gemeinschaft, um Gemeinschaft zu bilden, muss man Bequemlichkeit aufgeben, quasi.
Was? Ja, oh, nee, der, oh nee, ist der doof. Oh, ist der, der ist so amerikanisch. Entschuldigung, ich krieg gerade, ich krieg gerade Pickel auf Zunge, Alter.
Das ist.
Der ist so dumm.
Ja, das, ich finde.
Auf so vielen Ebenen so falsch.
Ich möchte zwei Ebenen davon besprechen. Das, weil ich würde ihn nämlich andersrum sehen und dann finde ich ihn nicht falsch. Ich würde sagen, dass der Drang nach Bequemlichkeit und die Erfüllung von Bequemlichkeit durch den Kapitalismus und durch die Konsumkultur die Gemeinschaft schwächt.
Da braucht man nicht drüber reden. Das ist aber eine völlig andere Frage. Aus der Perspektive kommt der Satz, natürlich. Aber das tut ja auch nur so, weil es den Leuten das Gefühl gibt, sie würden in ihrer digitalen Bubble in irgendeiner Art und Weise außerhalb der Gesellschaft stattfinden. Das ist ja gar nicht der Fall. Also nichts von dem, was ihr hier gerade habt oder tut oder macht oder wohin ihr geht oder nicht geht, ist außerhalb der sogenannten Community überhaupt vorstellbar. Die ermöglicht dir ja erst deine individuelle Freiheit. Also an dem Gedanken ist alles falsch. Die ermöglicht dir überhaupt erst sowas wie Convenience, weil ansonsten könntest du da rausgehen und dein Fressen selber jagen. Kollege, nee,
deswegen
dann wärst du damit beschäftigt, dein Dach dicht zu kriegen.
Deswegen finde ich den Satz falsch rum formuliert, aber wenn ich den andersrum formuliere, stimmt es. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass das so ein Diktat des modernen Konsumkapitalismus war, dass alles bequemer werden muss.
Ja.
Weil Bequemlichkeit in einer immer stressiger werdenderen Welt eines der zentralsten Verkaufsargumente für alle Produkte ist. Macht es mein Leben bequemer, muss ich weniger denken, geil. Dann kaufe ich mir das auch. Und dann gebe ich im Zweifel auch für ein Abo nochmal 30 Euro im Monat aus, was nichts anderes tut, als dass ich über irgendwas nicht nachdenken muss. Oder keine Entscheidung treffen. Und dass das alles die Gemeinschaft und die Gesellschaft untergräbt, ist trotzdem richtig.
Ja, aber das hat ja trotzdem nichts mit dem Kern des Gedankens zu tun. Also, dass das richtig ist, ist ja völlig klar.
Ja.
Nee, dass das richtig ist, ist absolut richtig. Ich sehe auch das auch so, dass das richtig ist.
Was halt andersrum, und das ist der zweite Punkt, den ich an diesem Satz besprechen wollte, was halt andersrum in der Formulierung drinsteckt, ist halt für mich das ein riesiges Problem. Nämlich, was die eigentlich mit diesem Spruch machen, ich habe dann den Spruch mal weiter nachverfolgt und geguckt, wo kommt der her und aus welcher Bubble, ist, diese Idee von, naja, wenn du wirklich wieder willst, dass es mit der Gesellschaft aufwächst, dann musst du halt auch anfangen, dich einzuschränken. Und was die dann nicht meinen, ist, sich in den Punkten einschränken, die tatsächlich nötig wären, nämlich zum Beispiel kein Social Media machen, sondern sagen, ja, jetzt gehe ich halt mal zum lokalen Bauern und kaufe da die Produkte ein. Klar, filme ich das und mache daraus dann eine Story. Aber damit zeige ich, dass ich mir schon die Mühen auf mich nehme, auch mal dann weiter zu fahren, um mir das Produkt zu holen, weil damit weiß ich, tue ich was Gutes in der Gesellschaft.
Ja, das ist halt auch wieder, da sind wir dann wieder mehr bei dem Folgen, wo wir viel darüber gesprochen haben, dass der Satz, wenn du dich selber änderst, änderst du die Gesellschaft, halt einfach grundlegend falsch ist. Und der ist in dem Fall jetzt wieder grundlegend falsch. Kollege, du müsstest das System ändern, was dafür sorgt, dass die Produkte, die bei dir um die Ecke zu kaufen sind, so beschissen sind, wie sie sind.
Ja, genau, das ist.
Es gibt keine Zwangsläufigkeit, dass die Produkte, die in dem Tante-Emma-Laden um deiner Ecke liegen, so beschissen sind, wie sie sind. Dafür gibt es keine Zwangsläufigkeit. Die verarschen dich, deswegen solltest du auch nicht zum Bauern fahren, sondern das System ändern, du Vollhonk.
Ja, genau. Das ist ja auch in dem Moment, wo du das Privileg hast, die Zeit und die Mühe zu investieren, etwas Besseres zu kaufen, bist du schon nicht benachteiligt. Dann ist das nicht das Problem.
Weil genau, du bist ja dann schon privilegiert. Die armen Leute, die sich nicht leisten können, müssen die Scheißprodukte weiterkaufen, weil sie können sich nicht leisten, zu den Bauern zu gurken und 30 Mal so viel für das Stück Fleisch zu bezahlen.
Genau. Und weil das ist auch eine Sache, die ich immer wieder bei Menschen realisiere, dass sie als Privilegien immer nur Geld sehen. Zeit ist auch ein Privileg. Selbst wenn das Produkt nicht teurer ist, musst du die Zeit haben, zu investieren, dir das bessere Produkt zu suchen und dann dahin zu gehen. Ich glaube, die können sich nicht vorstellen, wie eng zeitgetaktet das Leben von jemandem ist, der nicht so große Privilegien hat.
Ja. Sich der eigenen Privilegien bewusst zu sein und einen Umgang mit den eigenen Privilegien zu finden. Gerade wenn man... Nee, diese Aufgabe ist in der ersten Welt lebend eine andere als in der dritten Welt, der sogenannten dritten Welt lebend. Du verstehst, was ich damit meine. Ja. Das ist überall eine andere moralische Frage, die in dem Dilemma, in der die Welt philosophisch steckt, faktisch nicht zu lösen ist. Also muss es einen Umgang damit geben. Also das moralische Unrecht aufgrund von unverdienten Privilegien, auf dem wir hier rumsitzen, das kriegst du nicht moralisch gerechtfertigt.
Ja.
Hä? Habe ich nichts davon, was ich mir an Wohlstand angedient wurde, habe ich verdient.
Nichts davon
nichts haben wir ist mir einfach
und wir ja noch einfach, am wenigsten als
ist mir einfach als in den Schoß, Kunst
bezahlt
werden. Ist mir einfach das in ist, den Schoß gefallen. Einfach ja. So. Verstehst du?
Ja.
Aber das geht uns allen hier so.
Genau.
Wer also hat das hier verdient? Das stand schon alles. Als ich auf die Welt kam, stand schon alles. Die Straßen waren da, die Häuser waren da. War alles da. Die Züge sind gefahren. Ich konnte alle Bücher dieser Welt konnte ich lesen. So, man hat mir auch gleich Lesen beigebracht. Von der Kindheit an wurde auf mich aufgepasst von allen Seiten. Jeder hier in der ersten Welt, wir in einem natürlich auch noch Ärztehaushalt und so, wir sind Privilegien
endlos
überschüttet worden. Auf bildungs- und geldtechnischer Ebene, aber in irgendeiner Art und Weise, jeder hier in dieser ersten Welt und nichts davon haben wir verdient.
Nee.
Im Sinne von, ich habe dafür irgendwas getan und habe das als Gegenleistung bekommen. Oder ich habe mit eigenem Schweiße meines Angesichts habe ich dieses Haus hier hingebaut.
Und das ist immer so
mit dieser meiner Hand.
Das ist was ich auch noch sagen will, auch in einem generationellen Sinne hat man das nicht verdient. Weil es ist ja, weißt du, willst du jetzt sagen, dass deine Großelterngeneration nach dem Krieg das alles mehr aufgebaut hätte und auf Basis von eigener Arbeitskraft mehr hingekriegt hätte, als jetzt zum Beispiel in Lesotho? Haben die da weniger gearbeitet in der Generation?
Die arbeiten immer noch mehr.
Ne? Also was soll das sein? Nee, das ist alles auch auf historischen Privilegien basiert. Das basiert alles auf Ungerechtigkeiten, die bei uns ankommen.
Richtig. Und zwar seit 350 Jahren, in 500 Jahren in unsere Richtung.
Ja. Ne? Halt das postkoloniale System.
Ja, das sind zwischen postkoloniale Systeme, aber ne, gehst so Ende 15. Jahrhunderts, dann ins 16. Jahrhundert rein, da geht das dann mit der Kolonialisierung, da fließt dann das Gold aus Südamerika nach Spanien rein und dann geben die ersten englischen Kolonien in Nordamerika los und so. Ne, da Zen it rocks hier. Genau. Und seitdem landet die Scheiße immer hier.
Ja.
Und davon haben wir gar nichts verdient. Also jetzt gibt's keinen spirituellen, keinen rassischen, gibt keinen Grund dafür, außer dass wir da größere Bummen hatten, als wir losgezogen sind.
Ja. Und
wir sind ja nicht losgezogen, ne? Also weißt du, wie ich meine? Wir sind ja nicht losgezogen auf den Schiffen und sind gelandet und hatten bei den da lebenden Menschen immer das größere Bumm. Waren wir ja nicht. Genauso wenig wie die Leute, die da jetzt leben, wo wir ankamen mit dem größeren Bumm, da gelebt haben, als du verstehst?
Ja.
So,
ja.
Dass wenn man Kant jetzt denkt und ernst nimmt und die Aufklärung denkt und ernst nimmt, dann ist das ein kaum zu ertragendes Unrecht. Und die Wahrheit ist auch, das ist so groß, dass das außerhalb einer menschlichen individuellen Macht liegt. Du verstehst, was ich meine. Wie willst du dagegen an? Wie willst du dieses globale, wie willst du das, ne, überall streben? Das ist ja alles Quatsch. Du kannst ja nicht Das ist ja alles Chaos. Es ist ja nichts, keine Drähte, an denen du ziehen könntest, nee, um alles nee. Zu drehen. Das so ist ja Quatsch.
Nee, deswegen ist ja das Einzige.
Jemand, der hier geboren ist, ist ja deswegen nicht ein schlechterer Mensch als jemand, der in Lesotho geboren worden ist. So wie vice versa. Nicht, das hat kein, da gibt es keine Korrelation, ja?
Ja, genau.
Du kannst auch als hier als ein wirklich netter und guter Mensch geboren sein, der du verstehst, was ich meine,
ja, genau.
Der sein Leben lang ne, und in Lesotho bist du halt ein Arschloch, Mohammed, was soll ich sagen?
Ja.
Oder andersrum, in Lesotho ist er nett und hier ist er, ja?
Genau, jeder Mensch hat die Möglichkeit, ein Arschloch zu sein oder ein netter Mensch.
So, es gibt da keine gar keine Korrelation, wo du geboren wirst.
Ja.
Und damit gibt es auch keine Korrelation, dass dieser Mensch da, ja, der Dietmar jetzt aus Bottrop, der hat sich jetzt aber extra viel Wurst auf seinen Semmel verdient. Und hier der Gute aus dem Lesotho, der kriegt hier die zwei Hand Hirse, aber nicht warm gemacht.
Ja.
Dafür gibt es keinen Grund.
Nee. Nee, deswegen, ich finde, das Ergebnis aus den Privilegien, die man wahrnimmt, ist trotzdem das, was du beim letzten Mal gesagt hast, was deine Frau gemeint hatte. Mit der Realisation der eigenen Privilegien entsteht daraus eine Verpflichtung, sozialistisch zu sein.
Richtig, na klar.
Weil wenn du das
na klar.
wahrnimmst...
Es entsteht daraus die Verpflichtung zu wissen, dass das so nicht sein darf. Dass das als Zielendpunkt für wie die Welt sein müsste, beendet werden muss.
Genau. Wir müssen dahin kommen, dass alle Menschen ein Auskommen haben, dass alle Menschen ein lebenswertes Leben leben können und auf Basis von dem, was sie tun, beurteilt werden können.
Genau.
Und auch noch die Möglichkeiten haben,
ihr Potenzial und ihre Kapazitäten auszuschöpfen, egal aus welcher sozialen Klasse oder geografischen Situation sie kommen.
Ja. Und das ist das. Was, um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, was die liberalen Kapitalisten radikal einschränken. Die machen das Gegenteil. Die wollen ihr eigenes Potenzial so weit ausschöpfen wie möglich und nicht nur im Zweifel, sondern ganz aktiv, indem sie andere Menschen dabei entrechten und ihnen was wegnehmen.
Ich möchte noch was sagen. Das, was wir hier gerade gesagt haben, und da kenne ich durchaus Leute aus Malaysia, aus Mali, die mir jetzt vorwerfen würden, dass das schon eine privilegierte Perspektive ist. Dass Universalismus, das kann, das zu sagen, ja, aber jeder hat das gleiche Recht, jeder Mensch wird mit demselben Wert geboren, unabhängig davon, wo er ist, wie er aussieht, wo er herkommt und wer seine Eltern waren, dann sagen sie, das ist schon ein privilegierter Gedanke, weil aus der Position, den kannst du nur denken, aus einer Position der Sicherheit.
Wenn du keine zu großen Nöte hast, ja.
Weil wenn du dich um dein eigenes Überleben am Kämpfen bist,
kommt so ein Gedanke nicht. Das stimmt.
Richtig, richtig.
Nee, das ist ja auch so. Das ist ja eine historische Tatsache, dass diese Ebenen von philosophischen Gedanken nur entstehen in einer Zeit von Stabilität und relativer Sicherheit.
Existenzieller Leib- und Lebenssicherheit.
Genau,
ja.
Genau, das meine ich. Ja, aber das für mich ist das kein Widerspruch.
Es führt ein bisschen zurück dazu, dass du, wenn du deine Privilegien realisierst, Sozialist werden musst, bedeutet ja im Prinzip auch nur das.
Genau.
Also, ja, klar, ich weiß, dass ich mir die Gedanken machen kann, weil ich privilegiert bin.
Aber dann habe ich auch
die Verpflichtung, mir diese Gedanken zu machen, weil ich weiß ja, in der Situation, in der du gerade bist, kannst du die nicht machen.
Ja, und ich finde das moralisch einfach nicht begründbar, dass wenn du in einer privilegierten Position startest, du dann das Privileg nutzt, um allen anderen noch mehr wegzunehmen und noch privilegierter zu werden. Ich weiß nicht, auf welcher moralischen Ebene man das für sich verantworten kann.
Ja, nur wenn du das immer, wenn du die Sachen moralisch nicht zu Ende denkst. Ja, also auch das ist ja eine, also eine ethische Frage. Es ist weniger eine moralische,
nee, klar, als
eine ethische Frage.
Ja, sorry, ethisch nicht beantworten kann, ja.
Weil du moralisch daraus nichts ableiten kannst. Ja?
Ja.
Wie änderst du jetzt das System, wenn du das Unrecht erkennst, wie änderst du das System? Also wie arbeitest du daran, eine Gesellschaft und das System zu verändern oder die Welt zu ändern? Du kannst keinen Ablasshandel darin betreiben, in dem Unrecht. Das ist nicht möglich. So.
Das macht vor allem auch keinen Sinn.
Das ist einfach auch nicht möglich. Du kannst dein ganzes Geld abgeben. Du kannst dich auch entscheiden, genauso unprivilegiert zu leben wie andere Menschen auf dieser Welt.
Hast du auch nichts gewonnen. Ja.
Nichts. Du hast gar nichts erreicht, außer einen Symbolismus für dich selber.
Richtig. Nee, das ist ja das, worum es mir geht.
Du kannst dich auch auffressen in dem Versuch, deinem Fall als Ingenieur, dann gehst du hin und arbeitest. Und baust Wasserpumpen als Ingenieur, reibst dich auf an einem kaputten System, das wie Sand durch die Sandmühle, wie ein permanent tropfendes Fass nach unten wieder wegläuft, weil das System ist das Problem.
Naja, genau.
Es sind nie die Individuen.
Deswegen ist es gut, dass du sagst, dass das natürlich gerade falsch war von mir, das moralisch zu nennen, weil der moralische Ablasshandel zu sagen, ich werde dadurch ein guter Mensch, dass ich sage, ich ersage aller meiner weltlichen Dinge, gebe das den Armen und dann opfere ich mich auf, das ist so wirkunmächtig, weil da geht es wirklich nur um dein eigenes Gefühl, dass es dir besser geht. Und das ist nicht das, was ich meine. Ich glaube auch nicht, dass
das
Frau meint mit dem Spruch.
Ich weiß nicht, ob es das ist.
Lass mich kurz den Gedanken zu Ende zu bringen. Die andere Möglichkeit zu sagen, ich nutze mein Privileg, um dann die zusätzliche gesellschaftliche und politische Wirkmacht, die ich damit habe, zu nutzen, um das System aktiv zu beeinflussen, ist die ethische Pflicht, um die es mir geht. Ich glaube auch das, was deine Frau meinte mit dem Spruch. Oder?
Ganz bestimmt, ja. Bin ich mir sicher. Ich wollte nur sagen, ich kenne einfach ein paar Leute, die das machen. Also die in Afrika leben und die jetzt dann auch nur noch Arzt da sind, weil es woanders keinen Sinn macht. Und ich respektiere das mit allem, was ich habe, weil die das Gefühl haben, aber dann habe ich was in der Hand.
Wo ich was tun
Und dann habe ich eine Wand, gegen die ich laufen kann.
Mhm.
Denn das bleibt nicht in der Theorie und im Grauen, sondern ich habe was, bin an der Front. So.
Ja.
Deswegen, ich verstehe, weil man, aber es bleibt was man tut fürs Gefühl. Du verstehst, was ich meine?
Ja.
Nicht, weil man glaubt, man könnte damit die Welt retten. Du beschäftigst dich ja eh immer nur mit dem nächsten Bettpfosten. Du verstehst, was ich meine?
Ja, nee, voll. Und es ist.
Also es kommt ja immer die nächste verschnupfte Nase durch die Tür, ne?
Ja. Und das ist eine sehr konkrete Art der Hilfe, sagen wir mal. Also
genau.
mehr konkreter geht es nicht, als Arzt zu arbeiten. Du hilfst dem Nächsten und du hilfst dem Nächsten und du hilfst dem Nächsten.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich glaube, es ist, was du konkret machst mit der Realisation deines Privilegs damit, ist zwangsläufig unterschiedlich, weil auch die persönliche Perspektive unterschiedlich ist und weil es natürlich auch, ich muss noch dran denken, als wir Lisbeth Kolthoff zu Gast hatten im Podcast, wie sie sagte, dass sie dann aus diesem Jugoslawien Erlebnis im Jugoslawien-Konflikt für sich selber so dann sich die Frage beantwortet hatte, warum macht sie Theater und für was? Um diese Geschichten zu erzählen und um mit dem Erzählen dieser Geschichten den Einfluss in die Gesellschaft zu tragen. Klar findet jeder seinen Weg dann da raus mit dieser Erkenntnis. Ich empfinde es halt nur so, dass manche Menschen aus dieser Erkenntnis eben nicht diesen Schluss ziehen, sondern sagen, nee, ich habe überhaupt keine Verpflichtung, ich nehme mir einfach, weil jeder andere könnte sich ja auch was nehmen, weißt du, Ayn Rand-mäßig.
Ja, klar,
Und ja, das finde ich einfach, das finde ich ethisch nicht haltbar. Einfach nicht. Und es mag sein, dass ich dann da irgendwie ein zu großer Absolutist bin, also im zu absoluten Begriff davon habe, aber ich weiß nicht, wie ich das begründen soll, ethisch, so ein Verhalten. Das haut für mich nicht hin. Das widerspricht so sehr dem kategorischen Imperativ, dass
das... Das ist ja auch nicht, also es ist halt in Zeiten des Internets, es war schon immer mal Sex, es war immer sexy, gegen den Mainstream zu sein, an sich in Revoluzzer-Pose zu schmeißen. Und der Mainstream ist ganz sicher in den letzten 30 Jahren, da würde ich jetzt den Rechtspopulisten gar keinen Verfolgungswahn vorwerfen, der ist sukzessive immer weiter nach links gerückt. Auch unter der
auf jeden Fall.
Also kulturell, wirtschaftlich nicht, aber im Kulturbegriff schon.
Auf jeden Fall. Das gerade wir in der Bubble drin haben das ja extrem gespürt.
Ja, aber ich meinte jetzt noch gar nicht mal die Woke-Bewegung, sondern ich meinte davor, ich meinte Obama, ich meinte Merkel, ich meinte die Anerkennung, die Schwule in der Gesellschaft gekriegt haben.
Ja.
Frauenrechte, ging alles sukzessive. Also wenn man sich überlegt, wo die Diskussionspunkte während der Kohl-Ära waren und wo Konservative da waren und wo sie und dann tatsächlich Anfang der 2000er waren, da war ein himmelweiter Unterschied.
Ja.
Oder?
Also, ja, und da waren nur zwei Regierungen Schröder zwischen.
Ja, genau.
Da ging ratzfatz. Und nee, das ist ja auch der Grund, warum alle so ein positives Zukunftsbild hatten in der Zeit, weil es halt so weit aufwärts ging und vorwärts ging.
Ja, im Nachhinein war Obama wahrscheinlich tatsächlich der Höhepunkt, ne?
Ja, das muss man, im Nachhinein musst du sagen, dass sogar eigentlich nur die Wahl von Obama war für mich der Höhepunkt, denn es ging ja dann relativ
Obama
schnell.
Selber, klar, war ein Hoffnungsträger, der dann das, was dann konnte der ja nicht erfüllen, wieder.
Nee, genau. Der hat
auch wirklich einen Rassismus sofort ausgelöst.
Ja.
Das Verhalten der Republikaner war ja, also der konnte ja gar nicht mehr, das war ja ab der ersten Sekunde faktisch Bürgerkrieg gegen ihn.
Ja, total. Aber die Wahl Obamas wirkt jetzt für mich historisch gesehen wie der Höhepunkt.
War 2008, ne?
Ja. Dann kamen dir halt die Immobilienblasenplatze, ne?
Hä? Nee. Der hat die geerbt. Der hat die doch von Bush geerbt.
Der ist 2008 Jahresende
geerbt. Der hat die von Bush geerbt, genau. Der hat die von Bush geerbt, diese Immobilienkrise, Lehman Brothers. Bush hatte die Bankenregulierung aufgehoben.
Ah, okay. Ja. Genau. Und dann ist Obama im November, ja.
Bush hat die Bankenregulierung aufgehoben, womit dann, lustig! Herr Poschardt ist wahrscheinlich immer noch der Meinung, dass er hätte einfach, das war total richtig, die Banken, ja natürlich. Ja. Na, Herr Poschardt ist auch ein Revolutionär. diese ganze linksliberale Scheiße kotzt mir ja so an. So ein Revoluzer, Alter. Also wirklich, ich bin mir so sicher, dass der ein Pferdemädchen ist. Also dass der wirklich mit dem silbernen Löffel im Mund geboren ist, weil der ist so intelligent wie mein Bettpfosten. Wirklich, der kriegt keine 3 geraden Sätze raus und ist Chefredakteur der Welt. Ass, zack, Alter. Eine intellektuelle Größe sondergleichen, aber wirklich, der hat es drauf. Hast du den mal reden hören?
Ja.
So ein Affe, Alter. Und dann haut der die Thesen da raus und man hört ihn, wie er so auf der Chefredakteursitzung sitzt und genauso spricht irgendwie. Und sich dabei total geil vorkommt, wie er halt totalen Schwachsinn redet. Hauptsache, ist provokant.
Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ist ein ganz kleiner Nebenpunkt, aber mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten 4 Wochen relativ häufig zu Leuten sagen musste, ja, das ist aber halt gelogen.
Johann, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber ich habe das noch nie so gehäuft sagen müssen wie jetzt in der letzten Zeit. Wenn dann Leute mir irgendwelche Talking Points, die dann die CDU oder irgendjemand gesagt hat, irgendwie so um die Ohren hauen, dann muss ich halt immer sagen, ja, ist aber halt gelogen, stimmt halt nicht.
Ja, ich hatte ein Gespräch mit einem mit einem Da rede ich jetzt vielleicht, nee, das kann ich glaube ich nicht erzählen, weil...
Dann weiß man, welche Person das ist, meinst du?
Nö, aber ich weiß nicht, ob ihm das recht wäre, weil er...
Ah, okay.
Manchmal, naja doch, also es ging darum, dass dass er mit so Kriminalstatistiken kam, dass die Talking Points der rechten Bubbles, also ne, die Massenvergewaltigungen, die jetzt zunehmen und so.
Ja, ja, und die und die überproportionale Beteiligung von Menschen mit anderer Staatsbürgerschaft an gewissen Delikten.
Genau. Ja. Genau. Und dann haben wir das alles nachgeguckt, ne? Und dann habe ich ihm das auch alles geklärt und gesagt, es sind, glaube ich, letztes Jahr 788 oder 780 Übergriffe gewesen. Das ist eine Zunahme von 27 zu dem 2023. Also wir haben 27 Fälle mehr in 2024 als in 2023.
Das ist natürlich eine extreme
Frage. Das ist ein brutaler Anstieg, mein lieber Herr Gesangsverein. Natürlich sind 788 immer noch 788 zu viel, um das gleich vorne wegzuschicken und Missverständnisse vorzubeugen. Aber diese 788 stehen 30.000 Vergewaltigungsfällen in Deutschland jedes Jahr gegenüber, die innerhalb der Beziehung stattfinden.
Ja.
Meistens ausgeführt von Kartoffeln. Ne?
Ja, ja.
Ne? Richtig. Also auch da, man weiß nicht, wo der Kopf am Bluten sein soll, um sich das so zurechtzurücken. Egal, innerhalb dieser Debatte habe ich dann halt was gesagt und deswegen erzähle ich das jetzt, weil das ist vielleicht irgendwie ein Punkt, der noch ganz gut zu sagen ist. Ich habe damals, als ich auf der Buchhändlerschule war, einen wirklich großartigen Politiklehrer gehabt, der auch Englisch unterrichtet hat. Und der hat mir damals sehr viele Bücher gegeben, so sehr abseitige Bücher, über die amerikanische Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert und die amerikanische sozialistische Bewegung und halt auch Bücher über den amerikanischen Tradition des Faschismus und über die amerikanische Einwanderungsbewegung.
Oh, es gibt
spannend. Die letzten zwei großen sind die irische und italienische, ne? Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die besonders kritisch sind, weil da Katholiken zuwandern. In ein hauptsächlich protestantisches Land, ne? Und das ist das, was ich ihm dann gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, ich könnte dir jetzt, genau, es gibt diese New York Times Artikel von 1901, von 1902, die lesen sich wie die Artikel heute. Das, was den Leuten vorgeworfen wird, den Italienern und Iren, entspricht fast wortgleich das, was denen jetzt vorgeworfen wird. Wie die sich verhalten, entspricht auch fast ident, wie sich diese Migranten hier verhalten. Organisierte Kriminalität in der zweiten Generation, Al Capone, O'Sheen, O'Hara, bei den Iren, bei den Italienern. Wir haben Ghetto-Bildung, wir haben Clan-Bildung.
Ja, wir haben Clan-Kriminalität dann. Ja, ja.
Alles, es ist alles das Gleiche. Und jetzt muss man zu dem Schluss kommen, Moment mal, also die Iren und Italiener Ende des 19. Jahrhunderts sind nicht die Syrer, Afghanen.
Genau. Könnte das eher was mit der Struktur
heute
zu tun haben, als mit den Personen? Ist dann
und Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts ist nicht Deutschland in der Mitte des 21. Jahrhunderts.
Genau.
Also
ja, yeah, natürlich. Es ist doch nichts Neues. Wir wissen das auch schon in Deutschland. Wir wissen doch, wie die Clan-Kriminalität gewandert ist. Das haben wir doch am unteren Niederrhein wunderbar erleben können. Weißt du? Die kurdischen und türkischen Clans, dann kommt die russische Einwanderungswelle, dann kommen die russischen Clans. Das ist dann
kommen die Polen.
Ja, genau. Das ist natürlich. So funktioniert das. Die nächste Gruppe, die einwandert, wird von der Gesellschaft.
Bosnier, Serben und Kroaten, die während des Bürgerkriegs
genau. hierher geflogen die sind. Die nächste Gruppe der Einwanderer, die kommt, wird von der Gesellschaft abgekanzelt. Also bilden die eine Subkulturgruppe. Und innerhalb dieser Subkulturgruppe, wenn du dann in der unteren sozialen Schicht bist, kannst du dir nur eine größere Vormachtstellung der Gesellschaft erarbeiten, indem du als geschlossene Gruppe anfängst, über Kriminalität die Sachen zu machen. So funktioniert das, wenn du als Einwanderungsgruppe erstmal unterprivilegiert bist in so einer großen.
Die Italiener reden mit einfach niemandem anderem als ihrer Familie. Die reden einfach nur mit ihrer Familie, mit niemand anderem. Die Iren übrigens ganz genauso. Wusstest du eigentlich, dass die Katzen und Hunde essen?
Ja, es kommt alles.
Sowohl
ne?
die Italiener, alles. Sowohl die Italiener als auch die Iren. Als auch die Italiener in München Anfang der 70er Jahre. Deswegen hat der Fassbinder ja den Katzelmacher geschrieben.
Ja.
Weil die Italiener ja alle Katzen essen. Wusstest du nicht?
Das sind alles dieselben Mechanismen. Aber der Witz ist, das ist doch schon soziokulturell aufgearbeitet.
Die Iren vergewaltigen alle unsere Frauen. Wusstest du nicht? Die lauern denen nachts auf. Eine amerikanische Frau kann nicht mehr Fifth Avenue runtergehen, weil da die Iren abhängen und die alle vergewaltigen. Wusstest du nicht?
Aber das ist ja auch, weil die Iren ihre eigenen Frauen zu Hause einsperren und einfach nur massiv Kinder die produzieren lassen. Die darf ja
ganz nichts, genau.
Die darf ja
absolut,
sonst gar
nichts. Absolut, genau.
Natürlich, das sind dieselben Klischees, mein Gott. Das ist ja auch die ganze Basis von strukturellem Rassismus. Passiert ja auch immer auf der Ebene. Auch das ist ja soziologisch untersucht. Wenn dann die Leute mal kommen mit... Ja, das mich regt das halt dann so auf. Wir haben ja schon zu oft drüber geredet, ne, dass jetzt der moderne Rassismusbegriff sagt, das ist nur noch der Rassismus, der von Weißen gegenüber Andersfarbigen ausgeübt wird seit dem letzten Kolonialismus. Das klammert das halt aus, weißt du? Der Struktur, dann ist das plötzlich kein Rassismus mehr, dann ist das was anderes. Okay, dann erfinden ein neues Wort. Aber nein, das ist alles nicht da gewesen. Wir tun so, als gäbe es das nicht.
Ja, wir tun gerade bei unglaublich vielen Dingen so, als gäbe es sie nicht.
Ja.
Ja.
Ich glaube dennoch, dass wir mit dem Punkt, dass das nicht so geht, wenn die Hansel dann sagen, wir müssen alles noch weiter liberalisieren und den Sozialstaat abbauen, dass das keine Lösung ist für das Problem.
Nee, gut, aber ich bin natürlich auch bereit, in der Lösung des Problems an einen Punkt zu gehen, da werde ich die Mitte der Gesellschaft wahrscheinlich in meinem Leben nicht zu bringen. Ich glaube, dass wir inzwischen Punkte erreicht haben, wo es an der Enteignung kaum vorbeigeht.
Von den Reichen? Nee, sicher auch.
Sicher.
Nein, das sehe ich genauso. Aber das hatten wir doch beim New Deal auch schon. Das ist ja quasi eine Enteignung.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es eine realistische Chance gibt, die Bevölkerung, dieses Land oder dieses System noch in den Griff zu kriegen, ohne großflächige Enteignung und Entschuldung.
Aber das ist das.
Wir brauchen eine Entschuldung und wir brauchen eine Enteignung.
Genau. Aber weißt du, der Gag ist, die Leute sagen nur, ja, aber du weißt doch gar nicht, was dann passiert. Und ich so, die hatten dann doch, weil es beim New Deal ja genauso gelaufen ist. Die hatten 90% Steuer ab einer gewissen Einkommensgrenze und auch vom Vermögen auch. Die haben einfach enteignet.
What do? I take your money
away. Genau. Ihr seid dann immer noch die Reichsten, weil ihr habt ja alle was verloren. So, what's the problem? Versteht ihr nicht, dass Geld nur ein Verhältniswert ist, der mit der Gesellschaft korreliert?
Nee, das verstehen
die. Das verstehen die auch nicht mehr, ne? Dafür
ist nein, die haben das als Naturrecht genommen. Die verstehen, da ist kein Distanz.
Ja. Nee, die verstehen Geld auch, die verstehen auch jetzt, nicht. Jetzt nimmt ja mir eine Milliarde weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber dass diese Milliardezahl ja nur einen Sinn macht im Sinne einer funktionierenden Gesellschaft und ansonsten diese Zahl gar keinen Sinn macht, das verstehen die dann gar nicht.
Es gibt keine Absolutheit der Milliarde.
Nein.
Steht immer in einer Relation.
Genau. Es ist, ja. Ich glaube das auch. Ja. Da wäre ich bei dir. Ich glaube, dass wir so weit vor die Wand gefahren sind, dass an der Enteignung bald nichts mehr vorbeigeht. Oder eigentlich jetzt schon, glaube ich.
Ja, also wir glauben ja von Anfang an nicht, dass der Scheiß hier aufzuhalten ist. Außer man schaltet es ab. Insofern hat sich jetzt daran natürlich nichts geändert. Also in der Basis gilt, wenn wir den Scheiß nicht abschalten, dann ist die Faschistisierung der Gesellschaft und unseren Absturz in eine Autokratie nicht aufzuhalten.
Ja, und deswegen würde ich jetzt tatsächlich unser diesjähriges Hui auch noch ergänzen, um das, was ich beim letzten Mal vorgeschlagen habe, das Löwenzahn abschalten.
Und jetzt Fernbedienung und
abschalten. Ah, ja. Wunderbar.
Löwenzahn.
Genau. Und ich glaube mit den zwei Sachen können wir auch jetzt das Ende einläuten.
Hui!
Genau. Das ist auch super.
Hui!
Hui! Löwenzahn. Und jetzt? Ne? Abschalten.
Jo. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.